Herzlich willkommen bei unserem heutigen Kirchenfenster zu einem wichtigen Entscheid von der anglikanischen Kirche. Am Mikrofon ist Orit Tempelmann. Das Fenster geht auf und wir haben einen Ausblick auf einen Tag, wo die anglikanische Kirche durchgeschüttelt hat. Der 11. November 1992. Wir hören, wie die Stimmung vor der Generalsynode von der Church of England war, über was debattiert worden ist und wie knapp am Schluss die Abstimmung ausgegangen ist. Wir schauen aber vor allem zurück auf die Rolle der Frauen in der Kirche. Vom Neuen Testament über die Diakoninnen aus den 80er Jahren bis zur ersten Priesterinnenweihe 1994. Und wir fragen, was das alles für die Ökumene und für heute bedeutet. Dazwischen gibt es Musik aus England, die den Spannungsbogen aufnimmt und weiterdreht. Der 11. November 1992, ein kühler, grauer Tag zu London. Und ein Tag, der in die Geschichte der anglikanischen Kirche eingegangen ist. Schon am frühen Morgen sind die Leute zu Westminster in die Synodhalle geströmt. Vor den Türen haben sich Gruppen gebildet. Die Befürworterinnen mit farbigen Transparenten, auf denen gestanden ist, gleiche Rechte in der Kirche oder Let Women Serve. Nebendran die Gegner, mit ernsten Gesichtern, Schilder in der Hand, keine Frauen am Altar oder Keep Tradition. Die Medien waren voller Stärke da. Die Schlagzeilen sind parat gestanden, aber niemand hat gewusst, ob dieser Tag mit Freude oder mit Enttäuschung würde enden. Ein Reporter hat gesagt, das ist der Moment der Wahrheit für die Church of England. Drinnen in der Synodhalle haben sich die Delegierten versammelt. Die Generalsynode war in drei Kammern aufgeteilt. Bischöfe, Priester und Laien. Und jede Kammer hat einzeln mit 2/3 Mehrheit zustimmen, sonst wäre die Vorlage gerade wieder gefallen. Eine hohe Hürde, die schon manche Reform blockiert hat. Besonders die Laien haben als unberechenbar gelten. Der 11. November 1992 ist zu einem Wendepunkt geworden. Was an diesem Tag genau passiert ist, das erzähle ich euch dann später in dieser Sendung. Wir lassen jetzt den Moment von Spannung nachklingen mit Musik aus England von Edward Elgar, die Variation Nimrod aus den Enigma-Variationen.
Thank you.
zum Verstehen, warum der Entscheid vom 11. November 1992 so wichtig war, muss man einen Schritt zurück machen und die lange Geschichte der Frauen in der Kirche anschauen. Die Frauen waren schon von Anfang an dabei, aber über Jahrhunderte aus den wichtigsten Ämtern ausgeschlossen worden. Schon im Neuen Testament trifft man Frauen, die aktiv mitgewirkt haben. Lydia, eine Purpurhändlerin aus Philippi, hat ihr ein Haus für die junge Gemeinde aufgemacht. Priska, zusammen mit ihrem Mann Aquila, hat die Gemeinde mitgegründet und wird von Paulus als gleichberechtigte Mitarbeiterin erwähnt. Die Phoebe nennt er im Römerbrief sogar Diakonin der Gemeinde. Und Junia, die bezeichnet er als angesehen unter den Aposteln. Alle die Beispiele zeigen, Frauen haben von Anfang an mitgewirkt, als Gastgeberinnen, Lehrerinnen, Verkünderinnen. Aber schon früh hat sich ein anderes Bild durchgesetzt. Wo die Kirche strenger ist organisiert worden, sind die Frauen immer mehr am Rand gestanden. Offizielle Ämter sind Männern vorbehalten worden. Frauen haben höchstens in Klöster können etwas bewegen, als Mystikerin oder Heilige. Aber das sakramentale Amt ist ihnen zugeblieben. In der Reformationszeit im 16. Jahrhundert war es besonders widersprüchlich. Mit der Elisabeth I. ist eine Frau auf dem Thron gesessen. Und gleichzeitig war sie das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Aber trotz dieser Macht hat sich an der Ämterordnung nichts geändert. Priester waren nur Männer. Frauen hatten keine Möglichkeit, Kirchenämter mit Vollmacht auszuüben. Sie haben gewirkt, aber im Hintergrund. Im 19. Jahrhundert hat sich langsam etwas bewegt. Die viktorianische Gesellschaft hat eine grosse Welle von sozialem Engagement erlebt. Frauen sind tragende Pfeiler geworden in Armenhäuser, Spitäler und Schulen. Es haben sich Diakonissinnenorden gebildet, Frauen, die zusammengelebt haben und sich der Fürsorge gewidmet haben. Sie haben in Spitäler geschafft, Kinder unterrichtet, Sterbende begleitet. Sie sind respektiert worden. Aber das Priesteramt ist ihnen nicht offen gestanden. Auch in der Mission haben Frauen eine grosse Rolle gespielt. Sie sind nach Afrika, Asien oder in die Südsee gereist, haben Schulen aufgebaut, Bücher übersetzt, Gemeinden organisiert. Ohne sie wäre manche Mission gar nicht möglich gewesen. Aber offiziell haben sie nur als helfend gegolten, nicht als leitend. Im 20. Jahrhundert hat sich die Lage dramatisch verändert. Frauen haben das Stimmrecht bekommen, sie haben studiert, sie haben akademische Berufe ausgeübt. Theologinnen haben angefangen zu lehren, haben Bibeltexte neu interpretiert und die patriarchalen Strukturen hinterfragt. Besonders die beiden Weltkriege haben eine starke Wirkung gehabt. Wie die Männer an der Front waren, haben Frauen in der Gemeinde die Leitung übernommen, haben Andachten gehalten, Hilfswerke organisiert, Chör- und Jugendgruppen geleitet. Nach dem Krieg wollten viele von ihnen nicht mehr zurück in die Rolle der stillen Helferin. Spätestens in den 1960er Jahren, wo die Frauenbewegung auch die Englandfahrt aufgenommen hat, war klar, die Kirche muss sich der Frage stellen, ist es wirklich theologisch gerechtfertigt, den Frauen das Priesteramt zu verweigern? Oder ist es nur eine Tradition, die längst überholt war? Immer mehr Stimmen haben eine Neubewertung gefordert. Die Bibelzeugnisse von Lydia, Priska, Phoebe und Junia sind neu gelesen worden. Historikerinnen haben an die Diakoninnen in der frühen Kirche erinnert. Theologinnen haben die Gleichheit im Glauben und im Amt in Zusammenhang gebracht. So ist der Boden vorbereitet worden. Der historische Hintergrund hat gezeigt, Frauen haben von Anfang an mitgespielt, aber das 20. Jahrhundert hat zum ersten Mal die Möglichkeit gebracht, dass das auch offiziell im Amt sichtbar wird. Wir hören jetzt ein Werk, das Tradition und Aufbruch verbindet. Gustav Holst, die Hymne «I vow to thee, my country» in einer Orchesterfassung. 1970er Jahre haben viel in der Gesellschaft durcheinander gebracht. Frauenbewegung, Studentenprotest, die Frage nach Gleichberechtigung, das ist auch an der Kirche nicht spurlos vorbei. Es hat gäng jemand gefragt, wie kann eine Kirche noch glaubwürdig sein, wenn die Hälfte von ihren Mitglieder systematisch aus dem Priesteramt ausgeschlossen werden? 1975 hat die Generalsynode zum ersten Mal den Mut gehabt, etwas anzupacken. Das Thema Frauenweihe ist zum Diskussionspunkt geworden. Vorsichtig zwar, mit Formulierungen wie, wir müssen die Frage gründlich prüfen. Aber schon das hat als eine Art Türöffner gegolten. Zum ersten Mal ist die Rolle von der Frau im Amt im Licht gestanden. 4 Jahre später, 1979, ist es zu einer Abstimmung gekommen. Die Befürworterinnen haben gehofft, die Zeit sei reif. Aber das Resultat war negativ. Knapp, aber trotzdem nein. Die nötige 2-Drittel-Mehrheit hat gefehlt. Für viele Leute war das ein Rückschlag. Aber ohne ein Zeichen, der Widerstand ist stark. Aber die Bewegung ist gewachsen. 1985 ist es dann zu einem Kompromiss gekommen, der alles verändert hat. Frauen haben die Weihe als Diakoninnen bekommen. Damit ist ein Tabu gefallen. Zum ersten Mal haben Frauen offiziell ein Amt bekommen. Sie haben ein liturgisches Kleid gehabt. Sie haben den Segen vom Bischof bekommen. Und sie haben kirchliche Vollmacht bekommen. Sie konnten predigen, Kinder taufen, Hochzeiten begleiten, Begräbnisse durchführen. Aber die Grenze war gang noch da. Das Feiern von der Eucharistie. Bei den Reformierten wäre das das Abendmahl. Die Lossprechung in der Beichte und die sakramentale Vollmacht, das ist den Priester vorbehalten geblieben. Viele Befürworterinnen haben offen von einem halben Schritt geredet. Aber gerade dieser halbe Schritt hat viel verändert. In den Gemeinden sind Diakoninnen schnell zum Alltag geworden. Sie haben Predigten gehalten, sie haben zugelassen, sie haben Gruppen geleitet und viel Herzblut in die Seelsorge gesteckt. Die Gläubigen haben gemerkt, Frauen haben die gleiche geistliche Autorität, die gleiche Hingabe und die gleiche Kompetenz wie die Männer. Ein Gemeindemitglied hat dann zumal gesagt, ich habe jahrelang den Pfarrer zugelassen, aber wo unsere Diakonin predigt hat, das hat mir genauso bewegt. Warum sollte sie die Eucharistie nicht auch dürfen feiern? Für die Gegner war das anders. Viele haben Diakoninnenweihe als gefährlichen Dammbruch angeschaut. Heute Diakonin, morgen Priesterin, übermorgen Bischöfin, haben sie gewarnt. Ein paar haben gemeint, dass das der Weg zu einem Konflikt mit Rom oder Orthodoxie werde sein. Andere haben gesagt, das würde die Kirche im eigenen Land spalten. Die Debatten in den 80er Jahren waren darum heiss. Immer mehr Diözesen haben sich für die Frauenweihe ausgesprochen und in jeder Synode haben Leute mit viel Herzblut geredet, häufig mit Tränen in den Augen. Junge Theologinnen haben ihr Recht gefordert, Gegner haben Gegenschriften und Pamphlete gedruckt, haben Protestbriefe geschrieben, haben sogar offen Demo veranstaltet. Der Blick über die Grenzen hat auch eine grosse Rolle gespielt. In den USA waren schon seit der Mitte der 70er Jahre Frauen Priesterinnen. In Kanada, Australien und Neuseeland genauso. Die Zeitungen haben darum geschrieben, in New York oder Sydney feiern schon lange Frauen die Messe. Nur in London bleibt der Altar zu. Der Vergleich hat Druck gemacht. Soll das Mutterhaus der Anglikaner wirklich hinter ihre Töchter zurückbleiben? So haben sich die Spannungen aufgebaut. Synodensitzungen haben wie mehr in hitzigen Diskussionen geändert. Befürworterinnen haben Netzwerke gegründet, Gegner haben Unterschriften gesammelt. In den Gemeinden ist es zum Dauerbrenner geworden. Beim Küchenkaffee, beim Lesen von der Lokalzeitung, überall ist die Frauenpriesterfrage debattiert worden. Am Anfang der 90er Jahre hat es nicht mehr gelenkt. Die Kirche hat das Thema nicht mehr aussetzen können. Die Zahl der Diakoninnen ist gewachsen. Viele haben ungeduldig auf die nächste Stufe gewartet. Theologinnen haben Bücher geschrieben, die die Gleichberechtigung biblisch begründet haben. Die Zeitungen haben gefragt, wann endlich zieht die Church of England nach? So ist die Kirche geradewegs auf den Entscheid von 1992 zugesteuert. Für die einen war das die Erfüllung von einem jahrzehntelangen Traum, für die anderen ein Vorzeichen für einen Bruch mit allem, was sie heilig gehalten haben. Aber eins war klar, es hätte nicht mehr so weitergehen. Wir begleiten den Aufbruch mit einer Komposition von Ralph Vaughan Williams, «The Lark Ascending», «Die aufsteigende Lerche». Thank you. Die Synode vom 11. November 1992 hat angefangen wie eine ganz normale Sitzung und hat geendet wie ein Drama. In der Westminster Synodhalle haben sich rund 500 Delegierte versammelt. Bischöfe mit ihren violetten Hemd, Priester mit Kragenhemd oder ganz schlicht im Anzug und die Laien, die das Gesicht der Gemeinde vertreten haben. Dazu Medien, Fernsehkamera, Journalisten und Beobachter. Alles war voll von Spannung und Bedeutung. Auf den Traktanten hat ein Punkt alles dominiert. Die Frage, ob Frauen zum Priesteramt zugelassen werden sollen. Das Thema ist schon seit Jahren wieder verschoben worden, aber heute soll es entschieden werden. Einfach, definitiv. Die Debatte hat am Vormittag angefangen. Die Befürworter haben theologisch und praktisch argumentiert. Sie haben daran erinnert, dass Jesus selber Frauen in seinem nächsten Kreis hatte. Maria Magdalena, sie war die erste, die Auferstehung gesehen hat. Paulus hat Frauen wie die Phoebe und die Junia erwähnt, die Leitungsrollen hatten. Und der Blick in die anglikanische Schwesterkirche im Ausland hat es bestätigt. In den USA, in Kanada oder in Australien sind Frauen schon längst am Altar gestanden, ohne dass die Kirche wegen dem zusammengebrochen sind. Wir predigen Gerechtigkeit und Gleichheit, aber wir verweigern es unseren eigenen Frauen, hat der Priester aus der Diözese London gesagt. Das kann so nicht mehr weitergehen. Andere haben daran erinnert, dass Diakoninnen seit 1985 hervorragende Arbeit leisten. Wie sie können predigen, taufen, trösten, trauen und begraben, warum denn nicht auch das Abendmahl feiern? Die Gegner haben nicht minder leidenschaftlich geredet. Jesus hat nur Männer zu Aposteln gemacht, hat der konservative Redner betont. Wir haben nicht das Recht, das zu ändern. Andere haben auf Tradition verwiesen. Seit 2000 Jahren haben wir nur Männer geweiht. Sollen wir wirklich meinen, wir sind jetzt gescheiter als alle vor uns? Und viele haben gewarnt, das reisst uns auseinander. Gemeinden werden austreten, Priester werden den Dienst verweigern. Wir riskieren die Einheit der Kirche. Es war auch die ökumenische Dimension, die die Debatte so brisant gemacht hat. Rom und die orthodoxe Kirche haben klar gemacht, für sie ist die Frauenweihe unmöglich. Die Gegner haben gefragt, wollen wir die Tür zu Rom zuschletzen? Wollen wir uns trennen von den Orthodoxen? Die Befürworter haben die Schuldfrage umgekehrt. Ökumene heisst nicht, dass wir Gerechtigkeit aufgeben. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Die Diskussion ist Stunde um Stunde gegangen. Die Stimmung ist gang wie mehr geschwankt zwischen Hoffnung und Angst. Journalistinnen draussen haben gesagt, es ist wie wenn die Kirche selber den Atem würde anhalten. Am Nachmittag war es soweit. Die Abstimmung hat angefangen. Zuerst die Bischöfe. Deutlich ja. Dann die Priester, oh ja, aber knapp. Und dann die Laien, da war das Resultat völlig offen. Wo das Resultat verkündet worden ist, ist es mucksmüsli still geworden. Dann hat der Sekretär gesagt, 169 ja, 82 nein. Genau die nötige Zweidrittelmehrheit. Eine einzige Stimme weniger, alles wäre gefallen. Die Reaktionen waren heftig und widersprüchlich. Auf der einen Seite Jubel, Tränen, spontane Hymnen. Frauen haben sich in die Arme genommen, haben laut gelobt, haben Praise the Lord gesungen. Die Halle hat getobt. Auf der anderen Seite Empörung, Ruf, Shame, Schande. Ein paar haben wütend die Halle verlassen. Andere haben gerade in der Synode den Austritt angekündigt. Es war ein Moment, wo die Kirche gleichzeitig gezittert hat und neu auf die Welt gekommen ist. Die Generalsynode hat entschieden. Knapp, aber unwiderruflich. Ein historischer Moment, wo die anglikanische Kirche ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Die BBC hat das Programm unterbrochen, um live zu berichten. Am nächsten Tag waren die Zeitungen voller Schlagzeilen. Der Guardian hat geschrieben, historischer Tag für die Frauen. Die Kirche öffnet endlich das Priesteramt. The Times hat von einer Revolution im Mutterhaus der Anglikaner geredet. Konservative Blätter wie der Daily Telegraph haben gewarnt, die Kirche riskiert ihre Einheit. Und ein Kommentator bei der BBC hat gesagt, mit dem Tag hat die Church of England ihre Zukunft gebaut. Voller Chancen, aber auch voller Konflikte. Wir lassen die Spannung und diesen historischen Aufbruch nachklingen. Mit Benjamin Britten die triumphale Schlussfuge aus A Young Person's Guide to the Orchestra. Am 11. November 1992 das Resultat bekannt worden ist, hat es keine Minute gedauert, bis die Emotionen ausgebrochen sind. Die meisten Medien hatten Schlagzeilen im Sinn von «ein historischer Moment für die Kirche, ein Schritt in die moderne Welt». Aber nicht alle haben es so gesehen. Die Angst vor einer Spaltung war real. Schon am Abend vom 11. November haben konservative Gruppen Sitzungen abgehalten, haben debattiert, ob sie sich von der anglikanischen Kirche trennen sollen. Ein Teil hat das Übertreten in die römisch-katholische Kirche geprüft, wieder andere haben über eine eigene Gemeinde nachgedacht. Bischöfe haben alarmiert reagiert. Schon im gleichen Jahr ist ein Gesetz entstanden, das der Gemeinde die Möglichkeit gegeben hat, sich einen konservativen Bischof zu wünschen. Die sogenannten Flying Bishops haben dann die Gemeinde betreut, die Priesterinnen abgelehnt haben. Es war ein Versuch, die Einheit zu erhalten, ohne Gegner ganz zu verlieren. Auch im Ausland war die Reaktion gross. die lutherischen Kirchen von Skandinavien und Deutschland haben gratuliert. In den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, wo Frauen schon länger Priesterinnen waren, hat man gesagt, längst überfällig. In Rom und in der Orthodoxie war die Stimmung ganz anders. Sorge, Distanz, Ablehnung. Man hatte Angst, die Ökumene würde noch weiter auseinandertreiben. Auch in der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft war das Echo gemischt. In Afrika und in Asien haben viele Provinzen die Frauenweihe strikt abgelehnt. In Nordamerika haben sie sie gefeiert. Die Spaltung ist nicht nur in England, sondern über den Kontinent rausgegangen. In England selber war das Bild widersprüchlich. In vielen Familien ist das Thema zum Tabu geworden, wegen dem Frieden am Sonntagstisch. Die Wochen nach der Synode waren darum geprägt von diesem Zwiespalt. Für die Befürworterinnen ein Triumph, für die Gegner eine Wunde, die nicht heilen will. Aber alle wussten, zurück lässt sich das nicht mehr drehen. Die Kirche hat den neuen Kurs eingeschlagen und jetzt ist es darum gegangen, mit Erfolg zu leben. Die Freude und der Aufruhr von diesem Moment hören wir in einer festlichen, aber spannungsreichen Komposition vom Henry Purcell, das berühmte Trumpet Tune. Nach dem grossen Beschluss von 1992 hat es noch fast anderthalb Jahre gedauert, bis es wirklich so weit war. Der 12. März 1994 ist dann zum historischen Datum geworden. In der Kathedrale von Brüssel haben 32 Frauen die Priesterweihe bekommen. Schon Tage vorher haben die Zeitungen darüber berichtet und als der Tag gekommen ist, ist die Kathedrale bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Die Leute sind in den Gängen gestanden und draussen haben sich Hunderte versammelt, um über das Radio, über das Fernsehen oder über Lautsprecher dabei zu sein. Die erste, die an diesem Tag geweiht worden ist Angela Berners-Wilson. Ihr Name ist seitdem verbunden mit der Geschichte der Frauenweihe in England. Sie war einmal 40, Diakonin, Theologin und hatte einen langen Weg hinter sich gehabt, mit Widerstand, aber auch mit unerschütterlicher Überzeugung. «Ich habe schon lange gewusst, dass Gott mir ruft», hat sie später gesagt. «Aber ich musste warten, bis die Kirche so weit war.» Die Wirkung war enorm. Zum ersten Mal haben die Leute in England Frauen gesehen, die die Eucharistie feiern, die das Sakrament spenden, die am Altar stehen. Für viele junge Mädchen war das ein Schlüsselerlebnis. Zum ersten Mal haben sie gemeint, das könnte ich auch. Die Kirche hat für sie plötzlich eine neue Perspektive bekommen. Die Weihe von 1994 hat auch international ausgestrahlt. In anderen Ländern haben Frauen aus anglikanischen Gemeinden gemerkt, die Mutterkirche hat jetzt auch diesen Schritt gemacht. Und die noch zögert haben, haben plötzlich den Druck gespürt, endlich nachzuziehen. Der 12. März 1994 ist darum zum Symboltag geworden. Er hat sichtbar gemacht, was vorher nur auf dem Papier gestanden ist. Die Frauen waren jetzt wirklich Priesterinnen gewesen. Sichtbar, erlebbar, unumkehrbar. Die Weihe von den ersten Priesterinnen im März 1994 ist nicht das Ende, sondern der Anfang gewesen. In den Jahren darauf ist die Zahl der Frauen im Amt ständig gestiegen. In vielen Gemeinden ist der Wechsel erstaunlich unspektakulär abgelaufen. Die Befürchtungen, dass die Leute massenhaft die Kirche verlassen würden, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil. Manche Pfarreien hat neuen Schwung bekommen. Die Predigten von Priesterinnen waren persönlicher und näher am Leben gewesen. Und in der Seelsorge haben viele Gemeindemitglieder gesagt, eine Priesterin versteht mich und meine Sorgen nicht vom Kopf her, sondern vom Herz. Und schon ist die nächste Frage auftaucht. Sollen Frauen auch Bischöfinnen werden können? Lang hat das als rote Linie gegolten. Gegner haben gesagt, Priesterinnen sind schon schlimm genug, aber eine Frau als Bischof, das wäre zu viel. Befürworterinnen haben nüchtern gefragt, wenn wir das Evangelium verkünden und Sakrament spenden, warum sollen wir die Kirche nicht auch führen können? Die Debatte hat fast 2 Jahrzehnte gedauert. Immer wieder haben Anträge knapp keine 2/3-Mehrheit bekommen. Sogar 2012 ist es wieder passiert. Zur Enttäuschung von vielen. Aber 2014 war es so weit gewesen. Die Generalsynode hat die Zulassung von Frauen zum Bischofsamt bestätigt und das mal mit deutlichem Ja. Nur ein paar Monate später, am 26. Januar 2015, ist es so weit gewesen. In der Kathedrale von York ist Libby Lane zur ersten Bischöfin der Kirche von England geweiht worden. Heute, über 30 Jahre nach dem Beschluss von 1992, sind Frauen aus der anglikanischen Kirche nicht mehr wegzudenken. Rund ein Drittel der Priesterschaft ist weiblich. Auch im Bischofskollegium gibt es mehr und mehr Frauen. Für die jungen Leute ist es selbstverständlich, dass eine Frau die Eucharistie feiert. Was 1992 noch Revolution war, ist heute Alltag. Natürlich gibt es gerne noch Spannungen. Es gibt gerne noch Gemeinden, die Priesterinnen ablehnen. Aber die Wirklichkeit ist klar. Frauen prägen die Kirche heute auf allen Stufen. Der Schritt von 1992 hat sich als unumkehrbar gezeigt. Die damalige Entscheidung war nicht nur ein Moment, sondern ein Wegweiser. Sie hat das Gesicht der Kirche verändert. Und das bis heute. Als Musik zu diesem Schritt in eine neue Normalität hören wir vom Edward Elgar ganz einen kurzen Ausschnitt aus dem Marsch Pomp and Circumstance, bekannt durch Land of Hope and Glory. haben es schon gehört, die Entscheidung von der Church of England, Frauen zum Priesteramt zuzulassen, hat weltweit Wellen geschlagen. Die anglikanische Kirche ist ja nicht nur eine britische Institution, sondern das Mutterhaus von einer Gemeinschaft mit über 70 Millionen Gläubigen. Die Resonanz war darum gross und hat weiter als England herausgereicht. Die römisch-katholische Kirche hat zurückhaltend bis ablehnend reagiert. Offiziell hat man gesagt, wir respektieren die Entscheidung der Anglikaner, aber teilen können wir sie nicht. Der Papst Johannes Paul II. Hat schon in den 1980er Jahren klar gemacht, dass für Rom das Priestertum nur Männer reserviert sei. 1994 hat er eine Schrift veröffentlicht, was unmissverständlich heisst, die Kirche hat keine Vollmacht, den Frauen die Priesterweihe zu spenden. Die ökumenischen Gespräche, die in den 70er Jahren noch Hoffnung gemacht haben, sind nachher fast eingestellt worden. Die orthodoxe Kirche hat ähnlich reagiert. Auch sie hat gesagt, die Frauenweihe mit der apostolischen Tradition brechen, die seit den ersten Jahrhunderten nur Männer zu Bischöfen und Priester geweiht haben. Ganz anders war es bei den protestantischen Kirchen. In Skandinavien, Deutschland, der Schweiz und Nordamerika waren Frauen schon lange Priesterinnen oder Pfarrerinnen. Dort hat man sich gefreut und viele haben es als Schritt in die richtige Richtung gesehen. Die lutherische Kirche von Schweden, die schon seit den 1960er Jahren Frauen weiht, hat ausdrücklich gratuliert. In der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft ist das Bild wieder zweiteilt gewesen. In den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, überall, wo Frauen schon Priesterinnen waren, hat man den Entscheid als Sieg gefeiert. Aber in Afrika und Asien haben sich viele Provinzen distanziert. Dort hat man gesagt, das sei westliche Anpassung, das sei nicht biblisch, nicht im Sinn der Evangelien. Einige afrikanische Kirchen haben sogar mit dem Bruch gedroht. Und in England hat man Angst gehabt, dass die Anglikaner als Gemeinschaft an der Unterschiedlichkeit würde zerbrechen. Aber der Entscheid hat dort die Bindung zu den protestantischen Partnern gestärkt, weil man gesagt hat, wir haben weniger Gemeinsamkeit mit Rom, aber mehr Brüderlichkeit mit den Reformierten. Ein Theologe hat es so formuliert, wir haben neue Grenzen, aber auch neue Brücken. Für die Church of England war klar, sie kann nicht alle zufriedenstellen. Sie muss ihren eigenen Weg gehen, auch wenn sich Türen schliessen. Rückblickend hat die Frauenweihe die Ökumene nicht zerstört, aber neu sortiert. Die Frauenweihe hat darum nicht nur innerkirchliche Folgen gehabt, sondern auch den Platz der Church of England in der Welt verändert. Sie hat gezeigt, Entscheid, die in einer Synode gefällt werden, können eine globale Wirkung haben. Aber die Kirche hat auch heute noch Fragen, die strittig sind. Wie gehen wir um mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften? Wie positioniert sich die Kirche in einer säkularen Gesellschaft? Für viele Menschen ist die Erinnerung an 1992 eine Ermutigung. Alle schwierigen, polarisierenden Themen können angepackt werden, wenn Mut, Geduld und Glauben zusammenkommen. Der Entscheid von 1992 war kein Wundermittel. Er hat Konflikt nicht beendet, aber er hat etwas Wichtiges gezeigt. Veränderung ist möglich. Tradition und Erneuerung müssen sich nicht widersprechen. Und die Kirche kann glaubwürdig sein, wenn sie sich bewegt, statt statisch verharrt. Wir sind am Ende vom Thema von unserem heutigen Kirchenfenster. Wir haben zurückgeschaut auf einen Tag, der die Kirche bewegt hat, den 11. November 1992, wo die Generalsynode der anglikanischen Kirche die Frauenweihe bestätigt hat. Es ist ein Tag, der etwas in Gang gebracht hat, das bis heute weiterlebt. Weitere Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland gehören ihr am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, der Gottesdienst aus der evangelisch-methodistischen Kirche Interlaken mit der Predigt von Thomas Matter. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 18. November, gehört ihr am Abend von 8 bis 9 das Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen von unserer Region. Von 9 bis 10 öffnet sich ein neues Kirchenfenster vom Uli Herring, der die Frage stellt, wir lesen, dir auch, und Bücher vorstellt. Wir hören jetzt ein Werk, das wie kaum ein anderes Hoffnung, Würde und Zuversicht ausstrahlt, vom Hubert Parry, Jerusalem, in der grossen Chor- und Orchesterfassung. Und im Anschluss weitere Musik aus England. Ich, Orit Tempelmann, danke euch fürs Zuhören, wünsche euch weiterhin einen guten Abend, eine gute Nacht und eine gute Woche.
Thank you.